Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Im Studio ist heute Tobias Armbruster. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Tag. Es läuft nicht besonders gut für die Demokratische Partei in den USA heute. Eigentlich sollte das heute an diesem Dienstag ja der Tag des Wahlkampfauftaktes sein, mit den Ergebnissen der ersten Vorwahlen im Bundesstaat Iowa. Aber die Zahlen von dort, die lassen immer noch auf sich warten. Eine Serie von Pannen, ein regelrechtes Wahlchaos bei den Demokraten. Unser Korrespondent Thilo Kössler erklärt uns das gleich genauer. Wir berichten außerdem in den kommenden 30 Minuten über den Weltkrebstag und welchen Weg die EU-Kommission im Kampf gegen die Krankheit einschlagen will. Und es geht um die Heuschreckenplage, die zurzeit den Osten von Afrika heimsucht. In unserer Reihe Hintergrund blicken wir auf die Wahl des thüringischen Ministerpräsidenten morgen im Erfurter Landtag und auf die unterschiedlichen Szenarien, die bei dieser Wahl möglich sind. Zunächst aber, wie gesagt, in die USA. Die Zahlen aus Iowa, die sollten eigentlich schon seit dem frühen Morgen vorliegen. Die Ergebnisse der US-Demokraten bei den Vorwahlen in diesem US-Bundesstaat. Aber es gibt bislang keine Ergebnisse. Und das, obwohl diese Wahl ja als das wichtigste Stimmungsbarometer gilt, ein Dreivierteljahr vor den nächsten US-Präsidentschaftswahlen. Thilo Kössler in Iowa. Was ist der Grund für dieses Desaster?
Ja, es sieht wohl so aus, das ist eine Kombination aus technischem Versagen, aus miserablem Krisenmanagement und ebenso schlechter Kommunikation gewesen ist. Das hat zu Konfusion und zu Chaos geführt, zu einem langen Warten und zu völliger Intransparenz in dem ganzen Verfahren. Es war zunächst die Rede von Ungereimtheiten, man sei übergegangen zur Handauszählung, hieß es in der Nacht. Die Ursache soll, soweit man das jetzt weiß, eine App sein, mit denen die Resultate mitgeteilt werden sollten. Diese App hat nicht funktioniert, es gab offenbar ein Programmierungsfehler. Hinzu kam, dass die Mitarbeiter, die diese App benutzen sollten, offenbar überhaupt nicht geschult worden waren. Aber statt sich an die Öffentlichkeit zu wenden und versuchen, dieses Desaster zu lindern, sind die Parteimanager abgetaucht und haben eben nicht geschafft, das Chaos zu lichten. Hinzu kam, dass die Wahlkampfteams selbst der einzelnen Kandidaten das Chaos noch erhöht haben, indem sie dann eigene Zahlen veröffentlicht haben. Also gewissermaßen selbst auf ihr Material, das sie aus diesen Caucus-Orten gesammelt hatten, veröffentlicht haben. Das alles hat zu völliger Konfusion geführt und ich glaube, der Eindruck, dass es hier ein absolutes Chaos gibt und dass die Folgen ein Desaster sind, diese Einschätzung ist einfach richtig.
Was sagen denn die Hauptakteure bei den Demokraten, die Kandidaten?
Also das waren zum Teil seltsame Situationen. Sie mussten sich gegenüber ihren Wählern und ihren Anhängern natürlich erklären und konnten gar nichts sagen, weil sie die Ergebnisse nicht wussten. Ergo war die Folge, dass sie sich allesamt zu Siegern erklärt haben. Tatsächlich sind sie natürlich zunächst mal alle Verlierer. Ich glaube, eines kann man sagen, ohne konkrete Zahlen zu kennen. Joe Biden hat wohl bei weitem nicht so gut abgeschnitten, wie es seiner Favoritenrolle angemessen gewesen wäre. Er hat sich zwar am lautesten beschwert, aber er hat wohl den Vorteil, dass das ganze Desaster noch nicht ans Licht gekommen ist. Man hat den Eindruck, dass er sogar auf Zeit spielt. Seine Anwälte haben gesagt, die Ergebnisse sollten nicht eher veröffentlicht werden, bis die genauen Ursachen nicht bekannt sind. Angeblich ist er abgeschlagen auf Platz 4 gelandet. Angeblich hat er in allen Vorstädten von Des Moines, der Hauptstadt von Iowa, nicht das erforderliche Ergebnis von 15% erreicht. Und das habe ich selber miterlebt in einem dieser Caucus-Schauplätze in der Roosevelt High School im Nordwesten von Des Moines. Da ist Biden völlig abgeschlagen auf Platz 5 gelandet.
Das ist also das Desaster, was wir bei den Demokraten da gerade verfolgen können. Bei den Republikanern sieht es ja anders aus. Da ist Donald Trump unangefochten der Kandidat. Wie reagiert der denn auf dieses Debakel bei der Gegenseite?
Also Trump ist der eigentliche Gewinner dieses Desasters, dessen Folgen überhaupt noch nicht absehbar sind. Die Folgen bestehen ja für die Kandidaten zunächst mal darin, dass sie den Rückenwind gebraucht hätten, um gewissermaßen in die nächste Vorwahl zu gehen in New Hampshire. Diese Dynamik hat sich jetzt nicht entwickelt. Diesen Aufwind gibt es für die vermeintlichen Sieger noch nicht. Das heißt, das ganze System von Iowa ist im Grunde in sich zusammengefallen und verpufft. Und der eigentliche Gewinner ist Donald Trump. Er er feixt bereits. Die Demokraten sind noch nicht mal in der Lage, sagt er, ihre eigenen Vorwahlen zu organisieren. Wie wollen sie erst das Land regieren? Für Donald Trump hat sich das Blatt Tobias Armbruster dramatisch gewendet. Er hat sich aus dem Impeachment-Verfahren befreit. Er wird da morgen gewissermaßen freigesprochen. Das Verfahren wird eingestellt. Er hat Oberwasser in der Frage der Wählerunterstützung. Er ist aus den eigenen Caucuses hervorgegangen mit 97%. Und er kann jetzt die Demokraten noch mit Häme überschütten. Und die State of the Union-Rede heute Nacht wird ein Signal sein, dass er das politische Ruder unangefochten wieder übernimmt.
Vielleicht noch ganz kurz, Thilo Kößler. Können Sie zu diesem Zeitpunkt irgendetwas sagen, bis wann wir mit genauen Zahlen aus Iowa rechnen können?
Nein, das kann ich nicht. Jetzt ist angekündigt worden für Ortszeit 11 Uhr, also ihrer Zeit 18 Uhr, dass es nochmal eine Telefonkonferenz geben soll zwischen der Parteileitung und den Teams der einzelnen Kampagnen der Kandidaten. Dort soll nochmal erläutert werden, was passiert ist. Es ist völlig unbekannt, wann die Zahlen veröffentlicht werden.
Gut, das werden wir hier natürlich weiter verfolgen, auch mit Ihnen, Thilo Kößler. Vielen Dank bis hierher nach Iowa. Und damit kommen wir zum Coronavirus. Das breitet sich immer weiter aus und viele Länder überall auf der Welt reagieren inzwischen mit verschärften Einreisekontrollen. Wir haben das gerade in den Nachrichten gehört, auch die USA sind inzwischen dabei. Und auch der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn will so etwas, also Kontrollen, nicht generell ausschließen. Vor allem will er beim Kampf gegen Corona jetzt mehr Zusammenarbeit innerhalb der Europäischen Union. Gesagt hat er das heute bei einem Treffen in Paris mit seiner französischen Amtskollegin. Von dort Martin Bohne.
Telefoniert haben sie schon täglich seit dem Ausbruch der Gesundheitskrise. Und jetzt haben sich Jens Spahn und Agnès Buzyn in Paris auch persönlich getroffen, um gemeinsam eine abgestimmte Reaktion der Europäer auf die Ausbreitung des Coronavirus zu fordern.
Ein Virus kennt keine Grenzen und keine Reisebeschränkungen, sondern das ist eine Bedrohung für alle unsere Bürger in ganz Europa. Es ist wichtig, dass wir zusammenarbeiten.
Dabei stelle sich insbesondere die Frage nach schärferen Einreisekontrollen.
Gerade mit dem Blick auf Schengen macht natürlich es wenig Sinn, wenn ein Land alleine Maßnahmen ergreift, sondern es macht nur Sinn, wenn wir das gemeinsam tun.
Die Vereinigten Staaten haben bereits ein Einreiseverbot für Chinesen und Ausländer, die sich in China aufgehalten haben, verhängt. Soweit wollten der Bundesgesundheitsminister und seine französische Amtskollegin noch nicht gehen. Jetzt müsse man erst einmal zu einer gemeinsamen Risikoeinschätzung kommen.
Wir haben ja die Situation, dass es auch symptomfreie Infektionen gibt. Und die Frage, ob auch in der Symptomfreiheit Ansteckungsgefahr schon besteht für andere, die müssen wir eben auch klären. Und davon hängt dann auch die Frage von möglichen Einreisebeschränkungen ab oder auch zumindest intensiveren Befragungen bei der Einreise.
Außerdem wünschte sich Jens Spahn eine europäische Zusammenarbeit bei der Forschung zum Virus, seinen Ansteckungswegen und möglichen Impfstoffen. Bei all dem dürfe keine Zeit verloren werden und deshalb drängten Jens Spahn und Agnès Buzyn auf eine Sondersitzung der EU-Gesundheitsminister in den nächsten Tagen. Dazu sei man im Kontakt mit der EU-Ratspräsidentschaft, die derzeit in den Händen Kroatiens liegt.
Martin Bohne war das aus Paris. Neben China haben vor allem die Anrainerstaaten in Südostasien mit Corona zu kämpfen. Und in einigen dieser Länder, da greifen die Behörden inzwischen mit aller Härte in den Alltag der Menschen ein. Beteiligt sind an diesem Kampf gegen das Virus auch Soldaten. Holger Senzel.
Sie tragen Masken, Handschuhe und Haarnetze, um die sterile Umgebung nicht zu verschmutzen. Über 1000 Soldaten sitzen in einer riesigen Halle an langen Tischen und packen Schutzmasken in Kartons. Jeweils 4 in einer Einheit, 5,2 Millionen für alle Haushalte in Singapur. Zugleich rufen Armeeangehörige bei jenen Singapurern an, die in der letzten Zeit in der chinesischen Hubei-Provinz waren, und fragen nach deren Befinden. 18 Menschen sind in Singapur mit dem Coronavirus infiziert. Studenten wurden informiert, dass ihre Wohnheime kurzfristig in Quarantänestationen umgewandelt werden könnten. Seit 2 Tagen gibt es allerdings keine neuen Ansteckungen. Der Stadtstaat hat seine Grenzen für Reisende aus China geschlossen. Nicht mehr einreisen können auch alle Ausländer, die sich in den vergangenen 2 Wochen in China aufgehalten haben. Der Inselstaat mit der überwiegend chinesischen Bevölkerung ist damit das erste südostasiatische Land, das Chinesen die Einreise vollständig verbietet. Gleichzeitig warnt die Regierung vor Panik. In der tropischen Hitze könne das Virus nicht lange genug überleben, um sich weiter zu verbreiten. In Bangkoks Chinatown einem der größten chinesischen Viertel außerhalb Chinas und beliebte Touristenattraktion, sieht man niemanden mehr ohne Schutzmaske vor dem Gesicht. Wegen der zahlreichen chinesischen Besucher, viele davon aus Wuhan, gilt Thailand als besonders gefährdet. 19 Infizierte wurden bislang in die Krankenhäuser gebracht. Die Mediziner in der Uniklinik der Hauptstadt verfolgen einen neuen Behandlungsansatz, erklärt Dr. Kriyanska Adipornvanich. Es ist da eine Kombination aus Anti-AIDS-Medikamenten und einer Grippearznei. Diese Kombination von zwei Behandlungsmethoden zeigt einen großen Erfolg innerhalb von 48 Stunden. Doch bislang ist es nur eine Frau aus China, die auf diese Weise kuriert werden konnte. Der thailändische Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul warnt daher vor verfrühten Hoffnungen auf ein Heilmittel. Wir haben einen erfolgreichen Fallreport und den haben wir an viele medizinische Journale, Universitäten und Forscher in aller Welt geschickt, damit sie weiter in dieser Richtung forschen. Indonesische Rückkehrer aus Wuhan werden beim Verlassen des Flugzeuges mit Desinfektionsmitteln eingesprüht, bevor sie in Quarantäne auf eine Militärbasis der Insel Natuna gebracht werden. Insgesamt 280 Menschen. Die Bewohner von Natuna Island haben protestiert, aus Angst vor Ansteckung. Doch so hart die meisten Regierungen Südostasiens durchgreifen, in der sogenannten Schlacht gegen den Wuhan-Coronavirus, bislang sind sie bei der Eindämmung der Lungenkrankheit recht erfolgreich. Nur die Angst lässt sich kaum in den Griff bekommen.
Holger Senzel berichtete. Krebs zählt mit zu den häufigsten Todesursachen weltweit und die UNO warnt, dass die Zahl der Krebsfälle in den kommenden Jahrzehnten deutlich ansteigen könnte. Andererseits gibt es immer mehr Programme zur Krebsvorsorge und auch die Therapien verbessern sich. Aus Anlass des weltweiten Krebstages haben sich heute in Brüssel zahlreiche Experten getroffen und auch die EU-Kommission hat ihre Strategie gegen Krebs erklärt. Josephine Schulz berichtet.
Im EU-Wahlkampf hatte Manfred Weber versprochen, sich dafür einzusetzen, dass in 20 Jahren niemand mehr in der EU an Krebs sterben müsse. Auch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat nun das Thema Krebsbekämpfung ganz oben auf die Agenda gesetzt. Zum heutigen Weltkrebstag hat die Kommission den Startschuss für einen europäischen Plan zur Krebsbekämpfung gegeben. Von der Leyen sagte, auch mit Blick auf ihre eigene Familie und den Tod ihrer kleinen Schwester, den sie als 13-Jährige miterlebte.
For me and for so many of you, this is personal.
Für mich und für so viele von euch ist das Thema persönlich. Jeder Betroffene hat die gleiche Traurigkeit und Hilflosigkeit durchgemacht. Aber wir können etwas tun. Und wir können wesentlich mehr tun, als wir das momentan machen.
We can do than we are currently doing.
Jetzt startet ein Konsultationsprozess, in dem EU-weit Bürger und Experten ihre Erfahrungen und Vorschläge einbringen sollen. Ende des Jahres will die Kommission dann ein konkretes Konzept vorlegen. Im Zentrum soll unter anderem die Ausweitung der Forschungsförderung stehen. So ist Krebsbekämpfung ein Schwerpunkt im EU-Forschungsprogramm Horizon. Aus dem Parlament gibt es dafür weitgehende Unterstützung. Der gesundheitspolitische Sprecher der EVP-Fraktion Peter Liese fordert neben mehr Geld für die Forschung aber auch einen besseren Austausch zwischen den Ländern.
Nur wenn Europa all seine Kräfte bündelt und wenn die Forscherinnen und Forscher Unterstützung haben und keine Hürden bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, dann können wir das schaffen.
Dafür müssten die Möglichkeiten von Datenaustausch und Telemedizin besser genutzt werden. Die Kommission, so versprach Ursula von der Leyen, richte auf europäischer Ebene eine gemeinsame Plattform ein, auf der Wissenschaftler ihre Erkenntnisse austauschen könnten. Der SPD-Abgeordnete Timo Wölken forderte eine einheitliche Bewertung von Gesundheitstechnologien und schnellere Zulassungsverfahren für neue, innovative Medikamente. Über einen entsprechenden Vorschlag der EU-Kommission konnten sich Parlament und Mitgliedstaaten bisher aber nicht einigen. Jährlich sterben in Europa nach aktueller Statistik rund 1,3 Millionen Menschen an Krebs. Etwa 3,5 Millionen neue Diagnosen gibt es jedes Jahr. Weltweit, so hat die WHO heute bekannt gegeben, seien 2018 fast 10 Millionen Menschen an Krebs gestorben. Und die Gesundheitsorganisation rechnet mit einem dramatischen Anstieg, vor allem in armen Ländern, wo die medizinische Infrastruktur zur Behandlung weitgehend fehlt. Dass das Land, in dem man lebt, darüber entscheidet, wie groß die Heilungschancen sind, ist auch innerhalb der EU ein Problem. So sei es für eine Frau mit Gebärmutterhalskrebs in Rumänien 16-mal wahrscheinlicher zu sterben als für eine Frau in Italien. Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides, die selbst lange Zeit mit Brustkrebs kämpfte, sagte: Innovation ist nichts wert, wenn die Menschen keinen Zugang zu ihr haben. Der Plan zur Bekämpfung von Krebs wird Innovation vorantreiben, aber er muss sie auch für alle verfügbar machen. Und Kyriakides machte deutlich:
Today,
Wir wissen, dass 4 von 10 Krebserkrankungen vermeidbar wären. Wir müssen mehr für Prävention tun. Wir müssen uns auf Tabakkontrolle konzentrieren, Sport fördern und eine gesunde Ernährung. Gerade wenn es um Maßnahmen gegen starke Lobbygruppen wie die Tabakindustrie geht, wird sich zeigen, ob beim Thema Krebs wirklich alle in der EU an einem Strang ziehen.
Josephine Schulz über den Weltkrebstag in Brüssel. Und aus Anlass dieses Tages hat die Deutsche Krebshilfe heute ein Verbot von Solarien gefordert. Andreas Herrler.
Europaweit verursachten Solarien jedes Jahr bei etwa 3.400 Menschen den gefährlichen schwarzen Hautkrebs, sagt die Deutsche Krebshilfe. Gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Prävention fordert sie deshalb, diese Geräte zu verbieten. Vorsitzender des Verbandes ist der Dermatologe Professor Eckhard Breitbart. Er sieht in Solarien eine echte Gefahr.
Jede UV-Strahlung ist eine krebserregende Strahlung, die seit 2009 von der Weltgesundheitsorganisation als krebserregende Strahlung erster Güte definiert ist. Sie steht auf derselben Ebene wie Röntgenstrahlung, Asbest und Rauchen.
Aber muss deshalb ein generelles Verbot her? Die Unionsbundestagsfraktion hält wenig davon. Carsten Möhring ist Berichterstatter für Umweltpolitik. Das Solarienverbot für Kinder und Jugendliche sei richtig, sagt er. Aber darüber hinaus solle es keine Verbote geben.
Wir können nicht alle Lebensrisiken durch Verbote beseitigen. Dann müssten wir das Rauchen verbieten, Alkohol verbieten, das Skifahren verbieten wegen der Unfallgefahr und. Das sollen die Leute selbst entscheiden. Wichtig ist nur, sie müssen aufgeklärt sein und für Jugendliche und Kinder muss das Verbot durchgesetzt werden.
Wird es aber nicht, so die Kritik des SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach. Von systematischen Kontrollen dieses Verbots habe er noch nichts gehört, sagte er dem ARD-Hauptstadtstudio. Deshalb gelte,
wenn das nicht umzusetzen ist, dann müsste man tatsächlich auch die Sonnenstudios komplett verbieten. Weil grundsätzlich geht von ihnen kein Nutzen aus, aber ein erheblicher medizinischer Schaden.
Bloß liege dieser Schaden im Bereich der Eigenverantwortung des einzelnen Menschen, argumentiert die FDP. Christine Aschenberg-Dugnus ist die gesundheitspolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion und hält nichts von einem Verbot.
Das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit schließt auch ein Recht auf Unvernunft mit ein. Schließlich können wir den Menschen ja auch nicht vorschreiben, ob sie sich in der Sonne eincremen oder nicht.
Der Bundesfachverband Besonnung, der nach eigenen Angaben rund 1200 große Sonnenstudios in Deutschland vertritt, hat juristische Schritte angekündigt. Für die Behauptungen der Krebshilfe gäbe es keine wissenschaftliche Grundlage.
Soweit Andreas Herrler. An vielen alten Kirchen in Deutschland gibt es so etwas, kleine Skulpturen, die Juden verächtlich darstellen. Zeugnisse sind das für einen tief verwurzelten Antisemitismus, der früher auch noch viel offener dargestellt wurde. Für besonders viel Aufsehen sorgt seit einiger Zeit ein etwa 700 Jahre altes Relief an der Stadtkirche in Wittenberg. Es zeigt ein Schwein, das mehrere Menschen ernährt. Das ist ein viel benutztes antisemitisches Motiv gewesen. Eine Klage gegen diese Plastik blieb heute allerdings ohne Erfolg. André Damm.
Für die Richter am Oberlandesgericht in Naumburg ist der Tatbestand einer Beleidigung nicht erfüllt. Die beklagte Wittenberger Stadtkirchengemeinde habe nicht aktiv dazu beigetragen, Menschen jüdischen Glaubens zu verunglimpfen. Gerichtssprecher Henning Haberland begründet, warum in diesem Fall keine Beleidigung vorliegt.
Der Senat hat ausgesprochen, dass das Relief für sich genommen unkommentiert einen beleidigenden Inhalt hat. Und dass in diesem Fall die Beleidigung nur deswegen entfällt, weil es in diesem kommentierten Zusammenhang eines Mahnmals und einer Gedenkstätte gestellt worden ist.
Demnach muss die umstrittene Plastik an der Fassade der Wittenberger Stadtkirche nicht entfernt werden. Das Urteil spiegelt die Stimmungslage in der Wittenberger Bevölkerung wider. Viele Einwohner der Lutherstadt sind dafür, dass das Relief erhalten bleibt.
Man kann sich informieren, das gehört zur Geschichte und damit müssen wir einfach auch leben. Ja, also ich möchte, dass es bleibt. Trotz dieser Vorbehalte.
Das ist schon Jahrhunderte da und da gehört es auch hin. Das ist Geschichte und dazu muss man auch stehen.
Das ist einfach Geschichte, die zwar schrecklich ist, der Hintergrund ist ein sehr trauriger, aber es ist nun mal so und es bringt nichts, die im Museum unterzubringen und was soll das, ja.
Bei der Urteilsverkündung in Naumburg waren die Streitparteien nicht vertreten. Zuvor aber hatten die Stadtkirchengemeinde Wittenberg und der Kläger Michael Düllmann vor Gericht ihre Standpunkte ausführlich erläutert. Düllmann sagte, für ihn sei es unverhandelbar, dass das Relief verschwinden muss, denn Menschen jüdischer Konfession würden dadurch verhöhnt, gebrandmarkt und erniedrigt. Es sei eine andauernde Beleidigung.
Die Judensau, die dort weiterhin hängt, ist ein Beweis dafür, die Wittenberger Gesellschaft hat sich mit dem Antisemitismus völlig unzureichend befasst.
Wittenberg-Stadtkirchenpfarrer Johannes Block dagegen bezeichnete die Schmähplastik durchaus als schwieriges Erbe, aber auch als Zeitzeugnis. Er verwies dabei auf erklärende Texttafeln zu Judenhass und Judenverfolgung. Block sagte im Prozessverlauf, dass er verstehen könne, dass das Bild an der Fassade des Gotteshauses vor allem Menschen jüdischen Glaubens verärgert.
Uns lässt diese Schmähplastik nicht kalt. Und deshalb versuchen wir ja über Jahre, eine Gedenkkultur aufzuarbeiten, um nicht Geschichte zu verstecken, sondern mit ihr zu lernen und in eine neue Zukunft zu gehen. Deshalb können wir das schon verstehen. Aber grundsätzlich steht die Stadtkirchengemeinde dazu, Geschichte nicht zu verbergen, sondern zu zeigen.
Pfarrer Block kündigte an, das Mahnmal weiter aufzuwerten und zu einem Ort der Versöhnung umzugestalten. Unterdessen könnte sich eine längere juristische Auseinandersetzung anbahnen, denn das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, das Oberlandesgericht hat aber eine Revision zugelassen. Im Vorfeld hat der Kläger Dühlmann angekündigt, die nächste Instanz anzurufen, und das ist der Bundesgerichtshof.
André Damm berichtete. Die Themen Einwanderung und Grenzsicherung, die spielen in der europäischen Politik eine immer größere Rolle, und es kommt dabei immer häufiger auf die Polizei an. Welche Rolle die Beamten künftig spielen sollen, das war heute Thema beim Europäischen Polizeikongress. Der hat am Vormittag in Berlin begonnen. Gudula Geuter.
Wenn Deutschland in der zweiten Jahreshälfte die europäische Ratspräsidentschaft übernimmt, will Horst Seehofer in seinem Innenressort zwei Schwerpunkte setzen. Als Sicherheitsminister, wie er es nennt. Die Polizei der Mitgliedstaaten soll enger zusammenarbeiten. Für ihn bedeutet das auch mehr gegenseitiger Zugriff auf Daten. Vor allem aber geht es ihm nach wie vor um das europäische Asylsystem, und zwar an oberster Stelle.
Ich habe viel Verständnis und stimme auch zu für den Green Deal. Aber die gemeinsame europäische Asylpolitik ist für die Zukunft Europas mindestens von gleicher Bedeutung.
Eine der bekannten Facetten, der Schutz der Außengrenzen soll besser werden. Er hadere mit dem EU-Beschluss, dass die Aufstockung der Grenzschutzagentur Frontex auf 10.000 Einsatzkräfte bis zum Jahr 2027 dauern soll.
Wir als Deutsche, die ja das größte Kontingent stellen, werden alles tun, dass dies zu einem früheren Zeitpunkt erfolgt.
Anders der Zungenschlag bei der Gewerkschaft der Polizei. Da mahnt man zur pünktlichen Umsetzung. GdP-Vize Jörg Radek will damit aber offenbar eher vor Überforderung warnen. Das Personal haben wir derzeit nicht zur Verfügung, weder in der Bundespolizei noch in den Polizeien der Länder, stellt der Gewerkschafter fest. Es mache auch keinen Sinn, Beamte an die EU-Außengrenzen zu schicken, die dann bei den neu eingerichteten mobilen Kontrollen an den deutschen Grenzen fehlten. An diesen Kontrollen aber, das bekräftigte Horst Seehofer heute, will der CSU-Politiker festhalten. Für das europäische Asylsystem will Seehofer außerdem Prüfung an den Außengrenzen. Zum einen, um Gefahren für die Sicherheit zu erkennen.
Und der zweite Vorschlag ist, dass wir bereits an der Außengrenze prüfen, ob dem Grunde nach ein Asylrecht besteht. Und erst dann einreisen lassen und verteilen innerhalb der Europäischen Union.
Die innenpolitische Sprecherin der SPD, Ute Vogt, zeigt sich hier im Interview mit der Welt vorsichtig. In jedem Fall müsse vernünftig geprüft und der Rechtsweg eröffnet werden, und zwar ohne Haftzentren an den Grenzen. Dass man über Nacht Entscheider an der gesamten EU-Außengrenze stationieren könne, sei kaum vorstellbar. Derzeit führt die Kommission Gespräche mit den Mitgliedstaaten. Im März will Präsidentin Ursula von der Leyen einen Vorschlag vorlegen. Horst Seehofer sind unterdessen noch ganz andere europäische Gespräche wichtig, die mit Großbritannien. Auf dem Europäischen Polizeikongress in Berlin warnte er davor, es den Briten nun zeigen zu wollen, das erst recht in Fragen der inneren Sicherheit.
Es liegt in unserem Interesse, dass wir die Fähigkeiten, die Qualitäten der Briten in der Sicherheitszusammenarbeit für uns erhalten. Und wir würden uns sehr selbst beschädigen, wenn wir dies bei diesen Verhandlungen nicht berücksichtigen würden.
Der Kongress steht in diesem Jahr unter der Überschrift Rechtsstaat durchsetzen. Der Chef des Bundesdeutscher Kriminalbeamter Sebastian Fiedler ist damit gar nicht glücklich, wie er im SWR betont.
Als müsse der Rechtsstaat, als sei er in Frage gestellt, als gäbe es ihn derzeit nicht. Ihn gibt es selbstverständlich.
Trotzdem sieht auch er Handlungsbedarf. Ähnlich wie die GdP mahnt auch der BDK Verlässlichkeit bei der Personalplanung an. Der Europäische Polizeikongress wird jährlich von einem privaten Veranstalter organisiert und dient auch der Leistungsschau von Polizeien und Sicherheitsunternehmen.
Gudula Geuter berichtete aus Berlin und um 18.34 Uhr gehen wir noch einmal ins Ausland. Der ehemalige Präsident von Südafrika, Jacob Zuma, steht schon seit längerer Zeit unter Korruptionsverdacht. Jetzt ist er zu einem wichtigen Gerichtstermin nicht erschienen. Das zuständige Gericht in Südafrika hat deshalb Haftbefehl gegen Zuma erlassen. Jana Gent.
Es ist ein Paukenschlag in Südafrika und das, obwohl der Haftbefehl erst rechtskräftig wird, wenn Jacob Zuma beim nächsten Termin am 6. Mai wieder nicht vor Gericht erscheinen sollte. Denn heute, zum Auftakt der Ermittlungsphase, glänzte er mit Abwesenheit. Seinen Anwälten zufolge ist er krank. Die Staatsanwaltschaft zweifelt die vorgelegten Dokumente aber an. Und Jacob Zuma befindet sich gar nicht mehr im Land. Schon seit fast 2 Wochen sei der frühere Präsident aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in Südafrika, sagen seine Anwälte. Am Ende der Ermittlungsphase wird entschieden, ob tatsächlich ein Strafprozess gegen Zuma eröffnet wird. Ihm wird Korruption in mehr als 700 Fällen vorgeworfen. Kommentatoren sprechen von einem richtigen Sumpf der Vetternwirtschaft. In den 9 Jahren, in denen er Präsident war, sei Südafrika dadurch heruntergewirtschaftet worden. Die Prognose von Experten ist, dass, wenn der Prozess tatsächlich eröffnet wird, es mehrere Jahre dauern wird, bis Jacob Zuma sein Urteil hören wird.
Jana Gent. Es ist eine ganz besondere Art von Plage, mit der es viele Landstriche im Osten Afrikas gerade zu tun haben. Riesige Heuschreckenschwärme, die über Äcker und Felder ziehen und innerhalb kürzester Zeit die Ernte von einem ganzen Jahr vernichten können. Besonders betroffen ist Somalia. Die Regierung dort hat schon den Notstand ausgerufen. Antje Diekans.
Wo sich ein Heuschreckenschwarm über Felder hermacht, bleibt nichts mehr stehen. 30 bis 40 Millionen Insekten fressen alles ab, was grün ist. Tonnen an Nahrungsmitteln werden so in kürzester Zeit vernichtet. Dominique Bourgeon von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen spricht von massiver Zerstörung.
We know that these locusts can create really massive devastation.
Somalia hat wegen der Heuschreckenplage am Wochenende den Notstand ausgerufen. Die ohnehin instabile Versorgungslage sei bedroht, erklärte das Agrarministerium. Das Land am Horn von Afrika hat keine funktionierende Regierung. Die radikal-islamische Shabab-Miliz kontrolliert große Gebiete. Viele Menschen hungern schon jetzt. In den vergangenen Monaten gab es einen Wechsel von Dürrezeiten und starken Überschwemmungen. Ein Großteil der Ernten ist vernichtet. Die Heuschrecken könnten sich über die Reste hermachen. Außer Somalia sind auch Äthiopien und Kenia von der Heuschreckenplage betroffen. Wir sind in einer Region, in der 11 Millionen Menschen in den 3 Ländern schon jetzt von Mangelernährung bedroht sind. Darum müssen wir alles unternehmen, um eine Verschlechterung zu verhindern. Das Mittel der Wahl: Versprühen von Pestiziden aus der Luft. Das sei das Einzige, was noch wirken könne.
At this critical point, the only solution that works is aerial spraying.
In Kenia sind Kleinflugzeuge unterwegs. Doch schon hier ist der Kampf gegen die Heuschrecken schwierig, erzählt die Vertreterin des Landwirtschaftsministeriums in einer betroffenen Region. Die Wüstenheuschrecken sind keine normale Plage. So etwas haben wir vorher nicht erlebt und waren nicht vorbereitet. Wir haben dann diskutiert, welche Chemikalien wir nehmen. Bei den ersten Versuchen haben sie nicht gegen die Heuschrecken gewirkt. Die Vereinten Nationen befürchten, dass die Schwärme bis Juni um das 500-fache anwachsen könnten. Für die Landwirtschaft eine Katastrophe unvorstellbaren Ausmaßes.
Antje Diekans berichtete, die britische Regierung ist gerade dabei, ihr Land neu zu positionieren. Welche Standards sollen gelten? Welche selbstgesteckten Ziele erreicht werden als jetzt nicht mehr EU-Mitglied? Heute hat Premierminister Boris Johnson eine Entscheidung verkündet, die einige überrascht haben dürfte. Ab 2035 sollen in Großbritannien keine Benzin- oder Dieselfahrzeuge mehr zugelassen werden. Der Ausstieg kommt damit 5 Jahre früher als bislang geplant. Nils Dams.
Dieses Land führt eine Revolution an, wenn es um erneuerbare Energien geht. Wir geben die Geschwindigkeit vor. Ich hoffe, jeder zieht mit. Das sagte Premierminister Boris Johnson in London. Die Regierung will ihre Klimamaßnahmen beschleunigen. Fahrzeuge mit Hybrid-, Diesel- und Benzinmotoren dürften ab 2035 nicht mehr zugelassen werden, 5 Jahre früher als bisher geplant. Bis 2050 soll dann das ganze Land klimaneutral sein. Er rief auch alle anderen Länder auf, sich diesen Zielen bis November anzupassen. anzuschließen. Dann findet in Glasgow die nächste Weltklimakonferenz statt. Um die gibt es gerade Ärger. Die bisherige Cheforganisatorin Claire O'Neill wurde am Freitag überraschend gefeuert. Mobbingvorwürfe und zu wenig Erfahrungen seien zwei der Gründe. Das könne sie nicht nachvollziehen, schreibt sie in einem Brief an Boris Johnson, und dass die Regierung gerade auf dem besten Weg sei, die selbstgesteckten Ziele deutlich zu verfehlen. In einem BBC-Interview hatte sie außerdem noch einen Ratschlag für alle, denen der Premierminister Versprechungen mache. Lasst euch alles schriftlich geben, sagte sie, lasst einen Anwalt drüber schauen und achtet darauf, dass er auch alles hält, was er verspricht.
Nils Dams berichtete aus London. Das waren die Informationen am Abend. Im Studio war Tobias Armbruster. Danke für Ihr Interesse.